Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Stefan Gosepart, Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich, hier präsent zu sein.
Wir schauen auf diesen Tag, diesen Montag nach Nikolaus. Herr Gosepart, hatten Sie was am Schuh?
Nein, gab keinen Schuh.
Okay. Markus Söder, wenn mir dieses etwas gewagte Bild erlaubt sei. Markus Söder hat was für die bayerischen Stiefel gehabt gestern. Nichts Schönes, sondern die Ankündigung schärferer Corona-Maßnahmen. Das ist unser Thema gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie dabei sind, und aus wirklich gegebenem Anlass soll er Sie heute begrüßen, Willy Brandt.
Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger.
50 Jahre nach dem Kniefall von Warschau. Auch das ein Thema bei uns heute. Auf geht's. Sie sind im Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren die Themen dieses Tages, und dazu zählen die Paukenschläge aus unterschiedlichsten Richtungen in Sachen Corona. Am lautesten kommen sie, wie so häufig, aus Bayern.
Die Lage ist leider ernst. Es reicht einfach nicht. Wir müssen mehr tun. Wir müssen handeln.
Sagt Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der für sein Bundesland den Katastrophenfall ausrufen will ab Mittwoch. Stefan Gosepart ist mein Gast heute, Philosophieprofessor an der FU Berlin. Er hat jetzt wohl auch, das wird gerade berichtet, im Kabinett in Bayern vom Schlendrian gesprochen, der eingezogen sei, bezogen auf uns alle, was so die Einhaltung der Regeln und die Befolgung all dieser Dinge angeht. Treffende Beschreibung?
Na, es sieht ja doch so aus, dass die Maßnahmen bis jetzt nicht richtig gewirkt haben. Das muss man ja einfach anerkennen. Also so viel Empiriker muss auch der Philosoph sein. Und also Söder, glaube ich, hat recht. Die Zahlen sind gleichbleibend hoch. Wenn das Ziel der Maßnahmen sein soll, die Kurve flacher zu machen, wie es im Frühjahr hieß, dann haben die Maßnahmen das bis jetzt nicht gebracht. Also müssen schärfere Maßnahmen her. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, welche. Den Katastrophenfall in Bayern auszurufen, hatte zumindest den einen Vorteil, dass das Parlament auch mitbefasst wird. Und das finde ich auch eine sehr demokratische Maßnahme. Also dadurch gibt es doch eine politisch breitere Unterstützung. Das zum Beispiel daran finde ich schon mal gut.
Genau, also das Parlament muss zustimmen, damit es dann am Mittwoch in Kraft treten kann. Wir haben also diese bayerische Entscheidung oder Vorentscheidung, wenn man so will. Wir haben auch einen Kanzleramtsminister, Helge Braun, der jetzt am liebsten noch diese Woche die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zusammenrufen will, weil eben die Situation ist, wie sie ist. Also im Prinzip, ja, das, was vereinbart war, wir haben jetzt erstmal einen Fahrplan nochmal aufknüpfen und aufmachen will. Ist das das Gebot der Stunde, oder diesen Aspekt gibt es ja auch immer wieder. Markus Söder war selbst derjenige, der gesagt hat, wir müssen jetzt erstmal abwarten, ob die Maßnahmen wirken. Wo stehen Sie da? Auch mal im Prinzip einen Moment innehalten und wirken lassen?
Naja, wir lassen ja schon eine Weile wirken. Also so viel schärfer sind die Maßnahmen ja seit dem letzten Beschluss nicht geworden. Also diese greifen ja schon den ganzen November. Und wie gesagt, eben nur mit dem Erfolg, dass die Zahlen konstant bleiben, was ja schon ein Erfolg ist, weil vorher waren sie ja exponentiell und das war dramatisch. Also insofern ist es schon ein Erfolg. Ich meine, im Prinzip stehen wir ja vor der etwas kuriosen Lage, dass Weihnachten vor der Tür steht, überraschenderweise jedes Jahr wieder. Und wir wissen, was das emotional für uns bedeutet. Und die Politik hat jetzt die Mühe, um dieses Ereignis herum zu lavieren. Wäre kein Weihnachten, wäre ich, glaube ich, ziemlich sicher, dass alle sagen würden, wir verschärfen jetzt die Maßnahmen für die nächsten 3 Wochen und hoffen dann, dass Ende Dezember dann die Zahlen auch runtergehen. Und es ist allen klar, dass das nicht klappen wird, weil die Leute Weihnachten feiern wollen. Und dann werden die Maßnahmen unterlaufen. Und natürlich kann sie Weihnachten auch keiner kontrollieren. Und also muss man jetzt lavieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Bevölkerung schwer versteht.
Man muss lavieren und man muss auch überlegen, wenn man verschärft, wie man verschärft. Christoph Möllers, der hier vor einer knappen Woche zu Gast war, der Rechtsprofessor der Humboldt-Universität, der hat in seinem jüngsten Buch geschrieben, die große Akzeptanz für die Lockdown-Maßnahmen in der ersten Phase im Frühjahr lag auch darin begründet, dass sie alle gleichermaßen getroffen hat, mehr oder minder, natürlich mit Abstrichen, aber im Grunde alle gleichermaßen getroffen hat. Ist das jetzt wieder der Moment, da frage ich auch den Gerechtigkeitsphilosophen, der mir hier gegenüber sitzt, mit Ihnen, ist das jetzt der Moment, wo wir einerseits für die Wirkung der Maßnahmen, aber eben auch für die Akzeptanz der Maßnahmen vielleicht wieder stärker an dieser Logik denken sollten?
Ja, ich glaube, Christoph Möllers hat da recht. Also eine kurze, knappe, schärfere Maßnahme, glaube ich, wäre von Anfang an besser gewesen. Ich glaube, im Hinblick auf die Wirkung, das hätte sich natürlich zeigen müssen. Das ist ja ein Problem der Pandemie, dass wir nicht sicher wissen. Wir agieren hier unter Unsicherheiten und deshalb sind das alles so Trial-and-Error-Verfahren, Versuchs- und Irrtumsverfahren. Das andere ist aber, ein schärferer Lockdown hätte mehr Gleichberechtigung gebracht. Und natürlich im Frühjahr gab es diese Bilder aus Bergamo. Jetzt hätte man sich die Bilder aus Belgien oder sowas angucken müssen. Jetzt, glaube ich, war es den meisten Leuten, was die Akzeptanz angeht, noch nicht so klar, dass ein scharfer Lockdown nötig ist. Ich glaube, das kommt jetzt erst, aber jetzt kommt es etwas später. Also insofern war die politische Situation auch nicht so einfach wie im Frühjahr, als die Akzeptanz unter der Bevölkerung extrem groß war.
Wobei ja jetzt eigentlich die Situation oder die Klarheit dessen, was es bedeutet, eigentlich viel mehr gegeben ist. Wir haben die Situation, dass wir über 400 Corona-Tote täglich haben. Jetzt diese Montagszahl heute ist naturgemäß etwas niedriger, weil ja die Statistik da nicht ganz so gut greift. Aber das ist ja eigentlich in den letzten zwei Wochen festgeschraubt gewesen, jenseits der 400. Es gibt Politikerinnen und Politiker wie Karl Lauterbach von der SPD, die haben das einfach mal hochgerechnet bis Ende Januar. Und dann kommt die beeindruckende Zahl von 25.000 Toten zustande, weswegen er zum Beispiel jetzt auch sagt, das, was wir bisher gemacht haben, funktioniert nicht und lasst uns jetzt einfach mal konsequent sein und nach Weihnachten den Einzelhandel komplett schließen in der ersten Januarwoche. Ist das ein Weg?
Ja, also ich glaube, Verschärfung der Maßnahmen ist der Weg. Aber der ist Epidemiologe vom Beruf her und außerdem natürlich Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Aber das sind natürlich Leute, die mit diesen Zahlen umgehen können, für die klar ist, was diese Zahlen bedeuten. Wichtig ist, die Maßnahmen müssen natürlich auch anerkannt werden von der Bevölkerung, an ein Stück weit freiwillig befolgt werden. Wir können nicht hinter jeden einen Polizisten stellen. Wir wollen das auch in einem freiheitlichen Staat nicht. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist eine ganz wichtige Regel auch für die Politik, dass sie klar kommunizieren muss. Die Regeln müssen klar sein. Je mehr Ausnahmen es gibt, desto mehr gibt es die Diskussion, wenn da so, warum nicht an der Stelle so. Deshalb ist auch da gleich eine einheitliche Linie, auch wenn sie manchmal nicht ganz passend ist, vielleicht besser, weil sie klarer zu kommunizieren ist. Und es muss eben eine klare Erkenntnis in der Bevölkerung geben, dass jetzt der Zeitpunkt ist zu handeln und sich nochmal zurückzunehmen.
Und die wunderbare Chance, man muss ja in der Krise auch immer die Chance sehen, die wunderbare Chance, dass jetzt zum ersten Mal das möglich ist, was wir uns jedes Jahr eigentlich in dem Weihnachtsstress immer wünschen, besinnliche Weihnachten, oder?
Ja, wunderbar. Nur alleine will man nicht besinnlich sein.
Nicht ganz alleine. Ich kann dazu übrigens aus unserem Hause Deutschlandfunk Kultur den Kulturpodcast lakonisch elegant empfehlen. Nicht die jüngste Folge, aber eine der vorherigen. Was habt ihr auf einmal alle mit Weihnachten? Sehr hörenswert in diesem Zusammenhang. Eine Frage, die stellt sich immer und immer wieder, die Frage der Verhältnismäßigkeit. Wie kann man die überhaupt messen? Wir schauen weiter auf die Debatten am Anfang dieser Woche. Eine Woche, die in Bayern, aber möglicherweise dann auch anderswo weitere Verschärfung des Lockdowns mit sich bringen wird. Und damit stellt sich die Frage noch lauter. Ist das verhältnismäßig, was wir gerade an Maßnahmen erleben? Der Verfassungsrechtler Oliver Lepsius hat heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung laute Zweifel zu Papier gebracht. Auf ein diffuses Infektionsgeschehen wird mit diffusen Eingriffen reagiert. Für die Gerichte eigentlich gar keine Maßstäbe haben. Das schreibt der Jurist und sagt, diese Verhältnismäßigkeit ist im Prinzip eigentlich unmöglich zu überprüfen. Frage ist, was der Philosoph hier bei mir im Studio an meiner Seite dazu sagt, Stefan Gosepart.
Ja, also ich stimme ihm in ein Stück weit zu. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist schwierig. Also jetzt nochmal ganz kurz rekapituliert, ohne ein juristisches Seminar hier zu machen. Es geht irgendwie darum, ob die Maßnahmen, die beschlossen worden sind, also erforderlich sind, in dem Sinne legitim, ob sie das Ziel tatsächlich erreichen und ob es nicht eine Alternative dazu gibt. Und die vierte Überlegung ist eben, wie werden Kosten und Nutzen aufgewogen? Und jetzt ist das erste Frage, finde ich schon, was ist eigentlich das Ziel? Und das kommuniziert die Politik unterschiedlich. Das kann eben einmal in dem alten Sprachgebrauch die Kurve flach halten oder flacher halten sein, also die Zahlen der Infektionen runterbringen oder aber die Todeszahlen runterzubringen. Und das sind zwei unterschiedliche Ziele und bedürfen vielleicht unterschiedliche Maßnahmen. Also woraufhin wird denn jetzt eigentlich begründet? Das, finde ich, ist nicht klar erkenntlich. Kann mir vorstellen, dass die Richter Bürgerinnen da Probleme haben. Eine andere Schwierigkeit finde ich eben aber natürlich zu machen, also auch die Unsicherheit, die wir in der Corona-Krise haben, wirken die Maßnahmen? Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, wir agieren hier ein bisschen im Versuch- und Irrtum-Modus. Das sind wir alle nicht mehr gewohnt, wo wir jetzt so viele auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse haben. Aber hier ist doch ziemlich viel unklar und auch noch nicht erforscht, immer noch nicht. Also wie stark werden in den Schulen jetzt zum Beispiel Infektionen weitergetragen oder nicht? Und deshalb ist das also auch nicht ganz klar. Also wirkt das Mittel? Und genauso unklar ist auch irgendwie, was wären alternative Mittel, die genauso gut wären oder andere. Und die letzte Schwierigkeit, die ich sehe, die Herr Lepsius nicht erwähnt, aber die ich auch ein ganz grundsätzliches Problem finde, ist, wenn es geht eigentlich darum, dass bei der Verhältnismäßigkeit Interessen abgewogen werden. Freiheitsinteressen gegen Interessen, nicht krank zu werden oder Freiheitsinteressen gegen das Interesse, nicht zu sterben. Wenn wir aber jetzt sagen, die Todeszahlen runterzukriegen, dann geht es um eine Quantität. Wie misst man das? Ja, also das geht jetzt nicht um das Interesse der Kanzlerin, die Todeszahlen runterzukriegen, das ist ihr Interesse, sondern man würde natürlich sagen, es gibt ein allgemeines Interesse an den Zahlen. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Verhältnismäßigkeitsprüfung, dafür ist die eigentlich nicht gemacht, Quantitäten zu berücksichtigen, sondern da geht es um Interessen, die gewichtet werden. Wie wichtig ist das Interesse? Also wie wichtig ist die Vermeidung des Todes versus bestimmte Freiheitseinschränkungen? Das kann man juristisch auch beurteilen. Aber die Quantitäten passen da nicht rein, aber die scheinen an dieser Stelle eine ganz, ganz große Rolle zu spielen, wie hoch die Zahlen sind. Darum geht es eigentlich. Und deshalb habe ich das Gefühl, noch ist mir nicht richtig klar, wie die Verhältnismäßigkeitsprüfung, die ja jetzt auch im Infektionsschutzgesetz reingeschrieben worden ist, wie die hier eigentlich wirken soll.
Ja, weil es letztendlich eigentlich was ist? Ist es dann eine politische, eine gesamtgesellschaftliche Frage, wo man eine Balance finden muss? Ist es, das ist auch ein Vorwurf in diesem Leitartikel im FAZ-Feuilleton, ist es am Ende eine sehr moralische, aufgestellte Frage, die letztendlich im Prinzip andere Gedanken als die, der Lebensschutz ist das Höchste, gar nicht zulässt oder gar nicht weitgehend zulässt?
Ja, also es ist sicherlich eine moralische Frage, aber in der Moral käme genau das gleiche Problem dann in gewisser Weise wieder. Also jetzt haben wir es ja sozusagen nur auf das positive Recht übertragen. Auch da ist die Frage, wie wägt man, wenn man einfach sagt, man will die Gesundheit und das Leben von Individuen schützen, wie wägt man das ab, wenn man das quantifizieren muss? Das Problem stellt sich für eine deontologische Moral, um den Fachbegriff hier mal zu brauchen, auch wieder. Und das andere ist ja, ich glaube, man muss hier ein Stück weit politisch entscheiden. Und die Frage ist eben, ob die Gerichte immer... Es ist natürlich ein Vorteil des deutschen Rechtsstaats, dass die administrativen Maßnahmen gerichtlich geprüft werden kann. Aber gleichzeitig ist die Frage, wie viel Prüfung hier eigentlich ist, wenn es eine doch politische Entscheidung ist. Da stimme ich zu, hier muss die Politik entscheiden. Und die Entscheidung hat natürlich ein gewisses Zufallsprinzip, also im positiven Sinne. Also mein Beispiel wäre, ob man jetzt mit 17 den Führerschein kriegt und wenn jetzt Gerichte daran gehen, ja, aber mein Sohn ist 16 und 11 Monate, warum kann der keinen Führerschein? Ja, da gibt es keinen guten Grund. Man muss irgendwie mal eine Regel setzen. So, und dann sagt man im Moment, hat man gute Erfahrungen gemacht mit 17 mit begleitetem Führerschein. Einfaches Beispiel. Das kann man nicht im Detail. Wäre jetzt 16 Jahre und 11 Monate die bessere Regel? Ich glaube, das ist dann auch zu klein und das kann man dann nicht juristisch überprüfen. Mhm. Da werde ich jetzt bestimmt Ärger von meinen juristischen Kollegen sehen.
Ja, oder von Ihrer 16-jährigen Tochter, ich weiß nicht. Aber Herr Gusepat, das Interessante in dieser Situation ist ja auch, wir haben ein politisches Ziel mehr oder minder klar formuliert, aber das ist der Gesundheitsschutz, das von einer großen Mehrheit der Bevölkerung getragen wird. Nach wie vor, es ist zwar etwas gesunken, aber nach wie vor stehen viele Menschen dahinter. Wir haben aber auch einen wachsenden Teil der Bevölkerung, der nicht dahinter steht und der letztendlich im Prinzip mit politischen Entscheidungen auch zurechtkommen muss und letztendlich ja auch in einer freiheitlichen Verfassung einen Raum haben muss, genau das ausdrücken zu können. Da ist auch immer wieder die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn Menschen gegen Hygienemaßnahmen protestieren, auch unter Bruch genau dieser Hygienemaßnahmen, also ganz konkret gesprochen, indem sie nah beieinander stehen und keine Maske tragen. Da sagt jemand wie Herr Lepsius, ja, verfassungsrechtlich ist das ganz eindeutig, da muss man durch, das muss man ertragen.
Da bin ich jetzt nicht so sicher. Da vergleicht er ja damit, dass man sozusagen, wenn man gegen den öffentlichen Nahverkehr oder die Preiserhöhung demonstriert, sich auch auf Schienen setzen darf. Aber damit gefährdet man ja keine anderen. Eine Demonstration, in die meine Masken tragen und wo es ein Infektionsherd gibt, die gefährden ja auch Dritte, die mit der Demonstration nichts zu tun haben. Und da bin ich jetzt nicht so sicher, ob da nicht wieder der Schutz der Bevölkerung vorgehen kann. Eine andere Sache ist eben so, wenn man sagt, das ist ein Stück weit an der Stelle eine politische Entscheidung und das heißt eben keine, die der Jurist am Schreibtisch sozusagen trocken nachvollziehen kann, dann finde ich, und wenn es dazu eine Zustimmung gibt, dann muss man das auch so kommunizieren und dann muss man eben auch Teilen der Bevölkerung sagen, hier müssen sie ein Stück weit eine politische Entscheidung aushalten. Das heißt natürlich, sie haben alle politischen Rechte, dagegen zu demonstrieren. Deshalb ist das Demonstrationsrecht so wichtig. Ja. Die Rede davon, wir haben gute Gründe, es gibt keine Alternative, so hieß es ja manchmal, die ist eben falsch. Und dann weisen die Demonstranten häufig darauf hin, ja doch, es gibt Alternativen, über die müsste man reden. Und es ist letztendlich eine politische Entscheidung, dass man sich so entschieden hat und nicht für die Alternativen. Ich finde, da muss man sich, wie heißt das so neudeutsch, ehrlich machen und das dann auch sagen. Und ich weiß nicht, ob es dadurch besser auszuhalten ist für die Demonstranten, hoffentlich.
Stefan Gosepart sagt das im Deutschlandfunk Kultur. In einer knappen halben Stunde wird der Bericht einer Kommission zum Stand der deutschen Einheit vorgestellt, unter anderem vom früheren brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck und dann danach auch Bundeskanzlerin Merkel übergeben. Was da alles drinsteht, wissen wir noch nicht, aber eine Idee ist schon auf dem Markt. Pia Behme sagt uns welche.
Die Kommission empfiehlt, eine Art Einheitsmuseum einzurichten. Unter dem Arbeitstitel Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit sollen ein wissenschaftliches Institut, ein Begegnungszentrum und ein Kulturzentrum entstehen. Die Idee dafür kommt vom Vorsitzenden der Einheitskommission Matthias Platzeck von der SPD, der sich dazu schon mal geäußert hatte.
Dieses Symbol soll eine Architektursprache haben, die sich mindestens am Guggenheim in Bilbao oder am Freiheitsmuseum in Danzig messen kann. Und es soll auch ruhig neben Dokumentation, Forschung, Konferenz und Begegnung eine Wallfahrtsstätte werden für die, die diese außergewöhnliche Leistung gemeinsam in Deutschland vollbracht haben. Wir haben für unwürdigere Leistungen schon ganz andere Häuser gebaut. Und ich finde, ein solches Haus würde Zeit.
Das Zukunftszentrum soll sich nicht nur mit den letzten 30 Jahren beschäftigen, sondern auch weiter zurück in die Geschichte und nach Osteuropa blicken. Es soll noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht werden. Als Standort steht bisher nur Ostdeutschland fest, aber noch kein genauer Ort.
Die Information kam von Pia Behme, Stefan Gosepart. Ich nehme diesen Gedanken von Matthias Platzeck mal auf. Ein Guggenheim für die Einheit, könnte Ihnen das gefallen?
Ja, finde ich eine gute Idee. Jetzt muss man das natürlich größer sehen. Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, was in dem Bericht drinsteht und höre die Idee jetzt auch zum ersten Mal. Ich finde es, glaube ich, richtig, an die deutsche Einheit zu erinnern. Und natürlich in beiden Aspekten, dass sie zustande gekommen ist. Und das heißt vor allem, dass es die friedliche Revolution gegeben hat. Und daran scheint ja Matthias Platzeck jetzt hauptsächlich zu denken. Und das finde ich, in der Tat ist das ein historisches Ereignis, auch dass es friedlich geblieben ist, dass es stattgefunden hat. Das ist wirklich grandios. Gleichzeitig hat natürlich dann, da schon wieder, dass wir von Einheit reden und wie die Einheit stattgefunden hat und dass es natürlich irgendwie sozusagen dazugekommen ist, dass die DDR der BRD beigetreten ist und welche Folgen das hat. Das hat, daran knapsen ja heute noch ganz viele und an die Sache muss sicherlich auch gedacht werden, dass das eine gute Idee war, aber dass die Durchführung schwierig war und bis heute nicht ganz gelungen ist. Und ich finde, wenn das Museum daran auch erinnern würde, das wäre ganz großartig. Ich selber frage mich natürlich, mit welcher Bildsprache das passieren soll. Jetzt wird schon an die Bildsprache des Gebäudes gedacht. Das ist sicherlich jetzt auch wie bei dem Jüdischen Museum hier in Berlin ganz großartig. Aber es geht natürlich auch darum, dass die Exponate und die Ausstellung selber das bebildern kann. Und hängt natürlich jetzt sehr viel davon ab, wie gut es gelingt, die Exponate und auch die Erinnerung an diese Folgen auch wachzuhalten. Das fände ich gut.
Ja, die Frage auch, inwieweit das dann eine Helden- und Heldinnengeschichte wird. Es gibt, glaube ich, so ein bisschen, das lässt mich immer mal wieder so ein bisschen zurückschrecken bei solchen Projekten, das Bedürfnis im Prinzip dann das große Mahnmal zu bauen. Und natürlich wissen wir aus kluger und kritischer Geschichtsschreibung, wie Sie es gerade schon angedeutet haben, dass es da durchaus auch Schattierungen gibt und dass die Geschichten im seltensten Fall reine Heldengeschichten sind.
Ja, und da wäre ich zum Beispiel jetzt in gewisser Weise schon gegen. Gerade wir Deutschen sollten auch Ereignisse der deutschen Geschichte, wenn es jetzt auch der ostdeutschen Geschichte im Besonderen ist, weil die ja die Revolution gemacht haben, sie jetzt nicht feiern. Ich finde, wir können uns das als Deutsche immer noch nicht leisten, uns selbst zu feiern. Wir sollten das problematisieren.
Wobei natürlich gerade diese deutsche Hinwendung zur Demokratie und die Demokratiegeschichte ganz häufig eine Ex-Negativo-Geschichte ist. Ne? Also wir erzählen uns sozusagen auch den Aufbau dieses vereinten und demokratischen Deutschland eigentlich immer aus den Katastrophen, dem Scheitern von Weimar, dem Nationalsozialismus, auch den Erfahrungen der DDR-Zeit. Insofern da im Prinzip auch Orte zu schaffen, bei aller kritischen Beäugung auch der Gegenstände, die so etwas möglich machen wie eine, tja, wie soll ich das vorsichtig sagen, positive Identifizierung. Und sei es nur, ein Gedanke noch dazu, sei es nur, dass man eben Schwarz-Rot-Gold, diese Frage, diese Ereignisse nicht denjenigen überlässt, die daraus Nationalismus machen.
Genau. Und natürlich, ja, das finde ich richtig. Und ich verstehe natürlich auch zu sagen, die Revolution war ja, es war ja schon auch eine Revolution. Es war ja auch von unten. Also ich meine, in dem Sinne, Deutschland gedenkt sich selbst, stimmt jetzt nicht ganz. Also weil in der Phase, als die Revolution, die friedliche Revolution in Leipzig und woanders, ich bin mal gespannt, ob das Museum jetzt nicht doch in Leipzig
steht. Ich hätte Sie noch gefragt, was ist der, perfekte Ort? Eigentlich müsste es Leipzig sein, oder?
Ja, aber doch allemal, oder? Ja. Denke ich auch. Ja. Das wäre doch komisch. Aber das ist natürlich, das ist ja von unten. Und das ist natürlich auch gut. Ich meine, wir Deutschen haben ja viele gescheiterte Revolutionen, auch wenn ich jetzt an 1848 denke, jetzt sozusagen mal eine gelungene demokratische Revolution, das ist sicherlich auch etwas, an das man erinnern sollte.
Wobei in Leipzig, und das möchte ich an dieser Stelle mal loben, das wunderbare zeitgeschichtliche Forum ist bereits als Teil der Stiftung Haus der Geschichte. Das ist natürlich auch eine Frage. Ne? Wie bettet man das ein? Es gibt ja bereits Institutionen und Orte. Ein Gedanke dazu noch, Helmut Kohl, der ja beispielsweise für das Haus der Geschichte in Bonn, das die Schwester zum zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig ist, verantwortlich war, wurde damals schwer belächelt oder kritisiert dafür, dass er immer mit diesem Pathos gerade diese Geschichtsorte vorangetrieben hat. Muss man ihm da eigentlich mal heute so ein bisschen Genugtuung entgegenbringen und Abbitte leisten, dass das vielleicht gar nicht so verkehrt war?
Ich finde historische Museen eigentlich wichtig und es ist ja generell eine Tendenz und bei uns natürlich jetzt auch nochmal und gerade wenn Sie jetzt an die Rechtsnationalen wieder in Deutschland denken, dass man natürlich auch immer wieder daran erinnern muss, wo das herkommt, wo das Gedankengut hin, wie das einzuordnen ist, jetzt auch natürlich die Reichsflagge und so weiter. Also das finde ich jetzt auch wichtig, dass das jetzt nicht nur in den Geschichtsbüchern vorkommt, sondern dass man da auch als Erwachsener Orte hat, in denen man sich nochmal belehren lassen kann, jenseits von Wikipedia und anderen.
Stefan Gosepart, wir bleiben historisch hier im Deutschlandfunk Kultur gleich, wenn ein Kanzler kniet. Kleine Rückblende, der 7. Dezember 1970. Bundeskanzler Willy Brandt ist in Warschau am Mahnmal für die Juden des Warschauer Ghettos. Und Egon Bahr erinnert sich an diesen Moment.
Wir sind dahin geschritten, vor uns diese Mauer von Journalisten. Und plötzlich wurde es still. Und einer drehte sich um und sagte, er kniet.
Er kniet. Willy Brandt, der Kniefall von Warschau heute vor 50 Jahren. Herr Gosepart, Sie waren damals 11 Jahre jung, richtig? Gibt es Erinnerungen?
Ja, ich habe das in Erinnerung. Diffus wahrscheinlich noch, aber ich erinnere mich sehr auch noch an die Debatte um die deutsche Ostpolitik. Das war ja in Westdeutschland, wie wir damals sagten, extrem umkämpft. Und dann natürlich auch diese Geste, die dann auch ein Stück weit zum Teil zu Hause auch von der CDU als Verrat. Natürlich im Gesamtpaket mit der, also nicht die Geste selber, aber in gewisser Weise wurde das nicht nur positiv aufgenommen. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man das jetzt als eine Ikone sieht, ich meine, das ist eine der Momente, wo wir sagen können, da hat eine Geste alles ausgedrückt, was in der Situation wirklich auszudrücken war. Wie das so in eine Geste und die moralische Schuld, das Bitten um Versöhnung, diese in dieser Hinsicht ja total integre Figur, weil er selber mit der nationalsozialistischen Schuld nichts zu tun hatte, der sich da hinkniet, offenbar ja doch spontan. Wahnsinn, aber gleichzeitig nach innen umstritten, nach außen dann ja zum großen Teil gar nicht wahrgenommen, gerade im Ostblock gar nicht verbreitet worden.
Interessant, das habe ich auch gelernt in diesem Zusammenhang, dass in Polen beispielsweise, in dem Land, in dem dieser Moment stattfand, im Prinzip bis 1989 eigentlich kaum Kenntnis war, weil es eben auch so gut wie gar nicht veröffentlicht wurde, dieses Bild, das damals entstanden ist. Sie haben gesagt, ja wahrscheinlich spontan. Dazu gibt es auch verschiedene Aussagen von Willy Brandt selbst, aber auch schon vom eben gehörten Egon Bahr, der ja der Architekt auch mit dieser Ostpolitik war, der Egon Bahr darauf angesprochen hat am selben Tag.
Ich habe abends nicht gewagt, ihn darauf anzusprechen. Ich habe nur gesagt, du, das war eine Überraschung. Dem Sinne nach hat er gesagt, ich habe empfunden, es reicht nicht, wenn ich mit dem Kopf nicke. Es war die Geste des Augenblicks, eingegeben von der Emotion des Augenblicks.
Darin liegt wahrscheinlich genau die Größe dieser Geste, dass das nicht vorher durch irgendwelche Staatskanzleien, Meinungsforschungsinstitute, wollen wir mal testen, wie das ankommen würde, spontan entstanden ist.
Ja, scheint mir auch so. Und auch, dass es so authentisch war. Also da passte das zusammen. Ich meine, da passte die Figur, die Gelegenheit, der Anlass, der Ort, Erinnerung an das Warschauer Ghetto, den Aufstand, das passte zusammen. Wenn man das heute einfach kopieren würde, das würde lächerlich wirken. Ja? Außer man macht es natürlich, also es gibt ja diese Kniefälle jetzt bei Black Lives Matters, das ist aber was anderes. Da wird es jetzt irgendwie als Massenphänomen ganz anders eingesetzt. Und da soll es gerade gar keine Spontanität, sondern es ist ein Massenausdruck. Also, aber das finde ich eben, das zeigt irgendwie die, also wenn es spontan war, dann hat er irgendwie einfach ein wahnsinniges Gespür für den Augenblick gehabt.
Willy Brandt selbst hat sich dazu geäußert. Wir können ja gerade mal hören.
Die Geste des Niederkniens war ja nicht Ausdruck meines Empfindens, ich persönlich hätte für etwas um Nachsicht, Entschuldigung oder gar Gnade zu bitten, sondern ich hatte mich zu identifizieren mit dem Volk, zu dem ich gehöre und mit dem Staat, für den ich zu sprechen hatte.
Willy Brandt, und er hat auch dann in seiner Erinnerung mal einen Satz aufgeschrieben, den ich so unglaublich stark finde. Er habe das getan, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt.
Ja, stark, ja.
Interessant ist aber natürlich, welchen Ballast er damit oder welche Bürde er nachfolgenden Politikergenerationen aufbürdet. Denn gerade wenn es eben dieser spontane Akt war, wir sehen das ja heute in der Politik, dieses Bemühen darum, auch große Gesten zu schaffen. Ja. Das hat natürlich letztendlich auch eine Latte in der Politik hochgesetzt, die sozusagen das normale Tagesmanagement ohne diese Gesten fast schon zu banal erscheinen lässt.
Ja. Das stimmt, das ist natürlich schwierig, das jetzt sozusagen auf dem gleichen Niveau zu machen, aber man muss ja auch daran denken, das war 25 Jahre nach Kriegsende, da muss sich der deutsche Bundeskanzler bei dem Nachbarland, bei dem mehr als 5 Millionen Polen aufgrund des deutschen Übergriffs gestorben sind, umgekommen sind, umgebracht worden sind. Dafür muss er sich entschuldigen. Wie macht man das? Ich meine, da jetzt einfach sagen, ja, ich bitte um Verzeihung. Das greift das doch gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wie man das machen soll, sich für so eine Schuld zu entschuldigen. Aber gleichzeitig müssen wir Deutschen das. Und deshalb geht es natürlich darum, immer wieder neue Wege zu finden, es glaubhaft zu machen, dass uns als Nation, uns als Staat, dass wir gelernt haben, dass uns das leid tut, dass wir das nicht wieder haben wollen.
Heute vor 50 Jahren der Kniefall von Willy Brandt in Warschau. Willy Brandt war übrigens derjenige, und das führt uns gleich zu unserem nächsten Thema, der die damals widerspenstigen Franzosen überredet hat, dass die Briten doch endlich Mitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, also im Vorgänger der EU, werden dürfen. Die Franzosen haben sich lange gesperrt. Tja, ich würde mal sagen, gut, dass ihm dieser ganze Quatsch jetzt erspart geblieben ist. Ne? Stefan Gosepart ist mein Gast, Professor für Philosophie an der FU Berlin. Herr Gosepart, lange nicht über den Brexit gesprochen, oder?
Ja.
Es gibt wieder Grund, denn heute Abend muss all das abschließend geklärt sein, was sich auch bis zu diesem Wochenende nicht klären ließ.
Den gesamten gestrigen Sonntag haben Barnier und sein britischer Kollege David Frost versucht, einen Weg aus der Verhandlungssackgasse zu finden. Genervt seien die beiden Verhandlungsteams gewesen, verzweifelt habe man nach Kompromissen gesucht, heißt es aus Expertenkreisen gegenüber dem ARD-Studio Brüssel. Keinen Durchbruch gab es beim Streit über die zukünftigen EU-Fischfangquoten in britischen Hoheitsgewässern. Und auch nicht bei der Frage, wie eigentlich Strafen verhängt werden sollen, falls Großbritannien in Zukunft Standards des EU-Binnenmarktes verletzt und sich zum Beispiel durch Dumpingmethoden Wettbewerbsvorteile verschafft. Angela Merkel setzt weiterhin auf einen Kompromiss. Auch Großbritanniens direkter EU-Nachbar Irland warnt vor einem No-Deal, während Frankreich aus Sorge um seine Fischer und der möglichen Verletzung von EU-Standards mehrfach in den letzten Tagen mit einem Veto drohte gegen einen Vertrag über das zukünftige Verhältnis mit Großbritannien.
Dieser Vertrag, der dringend nötig ist, um eben diesen harten Brexit dann ein Jahr nach dem theoretischen Brexit auch wirklich zu verhindern. Ne? Wenn jetzt keine Einigungen gefunden werden, Herr Gosepart, dann wird Großbritannien quasi wirklich am Silvestertage am 1. Januar rausbrechen. Es gibt jetzt heute das wahrscheinlich entscheidende letzte Telefonat. Ursula von der Leyen in Brüssel auf der einen Seite, die EU-Kommissionspräsidentin, Boris Johnson in London in Downing Street am Telefon. Das ist ein ganz schön großes Paket an Verantwortung für ein solches Gespräch, oder?
Aber ist das nicht interessant? Wir erleben ja sowieso jetzt in Zeiten der Corona-Krise eine Zurückkehr der Politik. Und jetzt nochmal, das ist gerade in Brüssel natürlich auch häufig so, eben der Ministerpräsidenten oder der Präsidenten oder der Kanzlerin oder so. Also dass die Letzte, wenn gar nichts mehr zu retten ist, die Unterhändler das nicht mehr schaffen, dann müssen die Chefs, die Chefinnen selber ran. Und das finde ich ganz interessant für den Stil der Politik, dass dann doch die letzte Verantwortung, jetzt sieht man auf einmal, was das wert ist. Die sind jetzt nicht nur zusammengetragen aus den ganzen Gremien, für die sie sitzen. Es sind nicht nur Repräsentanten. Und das ist ja gerade bei Ursula von der Leyen in der Hinsicht als Kommissionspräsidentin schwierig. Die muss ja die Mehrheit sich dann noch sichern. Selbst wenn die heute Abend sagt, Deal, dann muss die ja in Anführungszeichen nach Brüssel. Genau. Und das jetzt eben, da sie muss, haben das mit dem Veto ja schon gesagt.
Genau, dann muss Emmanuel Macron in Paris auch sagen.
Bin ich dabei. Ja. Genau, das heißt, die muss auch noch zu Hause übersehen. Während Boris Johnson ja wahrscheinlich ziemlich sicher sein kann, dass seine Mehrheit im Unterhaus dafür stimmen wird.
Wobei auch da natürlich jetzt schon wieder die Brexit-Hardliner im Hintergrund scharren und sagen, lass dich nicht von Brüssel über den Tisch ziehen. Genau. Die Frage ist, wie stark sind diejenigen, die da wirklich am Telefon sind am Ende? Wie viel Prokura haben die?
So ist es, genau. Müssen wir dann sehen, dass deshalb darin werden natürlich auch Politikkarrieren groß und dadurch werden sie geschrieben. Also auch Angela Merkel sagt man ja nach, dass sie in diesen Nächten sehr gut durchhalten kann. Jetzt müssen wir mal gucken, wie gut Ursula von der Leyen an der Stelle jetzt verhandeln kann. Boris Johnson ist natürlich durch seinen willkürlichen Stil, dass er hin und her springt und so weiter, etwas unberechenbarer. Und das ist natürlich für jemand, der eher rational verhandelt und klar mit klaren Absichten geht und sich an seine eigenen Absichten hält, die ist berechenbarer und deshalb auch erpressbarer.
Wobei, ich würde jetzt diesen Spieß gerne mal umdrehen, wenn ich mir anschaue, woran es noch hakt. Ja. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Rationalität immer sozusagen auf der Rest-EU-Seite liegt und die Irrationalität in London. Ich meine, wenn man sich genau ansieht, und deswegen habe ich Emmanuel Macron auch erwähnt, die Fischerei, die da jetzt ganz entscheidend ist, wie weit die Fischer fahren dürfen vom EU-Festland, um da noch zu fischen. Es wäre schon auch irgendwie traurig, wenn es daran am Ende scheitern würde, an einer so kleinen Frage.
Ja, also da könnte man natürlich jetzt etwas umweltgerecht sagen, am besten ist die Fischen gar nicht und lassen mal wieder ein paar Kreaturen in der Nordsee wachsen. Ja, gebe ich Ihnen recht. Aber ich finde, der andere Punkt ist viel wichtiger, die Sanktionsmaßnahmen im Falle von Vertragsbruch. Ich meine, Boris Johnson hat ja schon einmal angekündigt, dass er sich an bestimmte Verträge nicht hält. Und in der Tat, ein Vertrag, der nicht sanktioniert werden kann, der nicht durchgesetzt werden kann, wo es keine Schiedsgericht gibt und wo es keine Durchsetzung gibt, der ist ja nichts wert. Also deshalb finde ich den Gesichtspunkt, ich würde keinen Vertrag unterschreiben, wo nicht klar ist, wie der Vertrag geregelt wird im Fall der Nichteinhaltung.
Tja, und da beißt sich die Katze in den berühmten Schwanz, weil letztendlich dieses Streben nach Unabhängigkeit, Souveränität nicht mehr aus Brüssel, wie auch immer man das nennt, gegängelt werden. Ja. Letztendlich, wenn man irgendwelche Formen der Beziehung haben will, gibt es keine volle Souveränität mehr im 21. Jahrhundert.
So ist es. Diese Lektionen müssen die Briten meines Erachtens lernen. Das haben sie ein bisschen gemein gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mitgekriegt, dass sie keine Großmacht mehr sind und die Welt beherrschen.
Gut, wir haben es nochmal gesagt. Ich hoffe, man hat in Downing Street zugehört, auch ein bisschen in Brüssel oder vor allem auch in Paris. Notfalls machen wir noch eine französische Übersetzung im Anschluss an diese Sendung. Deutschlandfunk Kultur, die Stunde mit Stefan Gosepart war das, Philosophieprofessor an der FU Berlin. Wir haben uns gerade darüber ausgetauscht, inwieweit wir in diesem Jahr nicht in den Skiurlaub fahren, aber in diesen Weihnachtsferien hatten Sie das sowieso nicht vor.
Nein, auf keinen Fall. Das sind Familienferien, genau.
Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Ja, danke auch Ihnen.